Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, Woche 12 ist vorbei. Es gab wieder einiges zu besprechen. Einige Überraschungen, einige knappe Siege, einige Diskussionen, die gesorgt haben, dass es für uns genug Sprichstoff gibt, denn heute in unserem Podcast, wo wir nehmen auf einem Montag. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich immer nicht alleine, auf die Rückblicke zu gucken, sondern habe nur zwei Experten eingeladen. Das ist einmal Stefan Reich. Hallo Stefan.
Hallo Sebastian, servus.
Und auch mit dabei ist der Moritz May. Hallo Moritz.
Hallo, Grüße.
Ja, ich hab's gesagt, es gab einiges zu besprechen in dieser Woche und wir wollen mal direkt den Anfang machen mit dem Sunday Night Game. Das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers. Wir alle haben gespannt darauf gewartet, was es für ein Spiel werden wird. Es sollte ein Clash of the Teams werden auf zwei richtigen Juggernauts. Ja, am Ende müssen wir sagen, Stefan, es war eine ziemlich einseitige Geschichte.
Ja, die 49ers haben 37-8 gegen die Green Packers gewonnen. Ich habe gleich vor 2-3 Wochen schon gesagt, dass es für mich ein potenzielles NFC Championship Game ist. Und dass es dann doch so deutlich ist, ist wirklich sehr, sehr überraschend für mich. Die 49ers Defense war wieder mal brutal. Also eine Packers Offense, um den Aaron Rodgers bei 8 Punkte zu halten, ist wirklich sehr, sehr stark.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, das muss man ganz klar sagen, wenn man das mal anguckt, Aaron Rodgers hatte keine einzige Completion über 10 Yards von der Line of Scrimmage, das muss man schon mal sagen, also das haben bisher noch nicht viele Teams geschafft in der Karriere von Aaron Rodgers, der überhaupt ein ganz schwaches Spiel hatte, nur 104 Yards bei 33 Versuchen, das 3,2 Yards per Attempt, der niedrigste Schnitt für ihn jemals in seiner Karriere. Und ich denke, da merkt man auch, Moritz, das Problem der Packers lag in der Offense. Sie haben überhaupt nichts in Gang gekriegt, weder das Running Game, das Passing Game. Und Aaron Rodgers musste immer wieder vor dem starken Pass-Rush der 49ers flüchten.
Ja, auf jeden Fall. Also die 49ers haben diese Saison eine der besten Defenses in der NFL. Das ist ganz klar. Und das war jetzt halt eben auch so ein kleiner Machtbeweis dieser Defense. Ne? Wenn wir uns mal angucken, wie oft die Packers schon nach 3 Versuchen rausgeschickt wurden. Müsste man jetzt sehen, aber es waren locker 6-7 Stück, wo die Packers 3-and-out gegangen sind. Und ja, das ist halt eben diese bockstarke 49ers Defense, die selbst einen Aaron Rodgers in den Griff bekommt und zudem noch einen Aaron Jones, der ja auch in den letzten Wochen extrem stark drauf war. Von daher, ja, riesen Props an die 49ers Defense, an den Pass Rush der 49ers, Eric Armstead mit 2 Sacks, Fred Warner mit einem Sack, DeForest Buckner mit einem halben und Jacuzzi Tratt, geiler Name by the way, auch nochmal mit einem halben, jeweils mit einem halben. Das ist halt eine ganz, ganz, ganz starke Defense, ne? Und gerade eben Fred Warner, der sich ja mittlerweile so ein bisschen als Leader dieser Defense rauskristallisiert. Auch wieder ein extrem starkes Spiel gemacht mit 11 Tackles. Also die 49ers Defense, da wird noch das eine oder andere Team diese Saison sehr große Angst vor haben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall so. Das ist nicht umsonst, stehen sie ja so gut da, wie sie aktuell dastehen mit 10-1. Das ist ja der Rekord aktuell der 49ers. Man hat es wieder einmal gesehen, verdient, was sie wirklich getan haben. Ganz, ganz stark. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Third Down Conversions. Die Packers sind 0-10 bei Third and Fourth Down gewesen in der ersten Halbzeit. Das war die meisten Versuche in der NFL ohne Conversion in den letzten 20 Jahren. Da muss man mal wirklich das mal hervorheben, wie überragend die Defense der 49ers gewesen ist, beziehungsweise warum, wie schlecht eigentlich dann auch die Offense, die es nicht hingekriegt hat, diesen neuen Versuch hinzumachen. Also schon wirklich dann eine historische Leistung. Trotzdem müssen wir aber auch drüber reden, über die starke Offense-Leistung, finde ich, Stefan, der 49ers. Denn sie haben wieder ein gutes Spiel gezeigt, 37 Punkte mal wieder erzielen können gegen eigentlich auch eine gute Defense. Das darf man nicht vergessen. Die Packers haben ja keine Defense, die da mal eben hergelaufen kommt. Es läuft einfach momentan bei den 49ers.
Also was ich bei den 49ers sehr, sehr gut finde, ist, dass immer wieder ein neuer Running Back kommt und wieder im Backfield richtig gut aufräumt. Ein Raheem Mostert 6 Carries für 45 Yards. Ein Tevin Coleman 11 Carries für 39 Yards. Ich glaube, da wird wahrscheinlich der Fumble noch dazu gezählt haben, den ja Jimmy G hatte und Tevin Coleman aufgehoben hat. Aber allgemein auch ein George Kittle war wieder stark mit 129 Yards. Deebo Samuel war stark, also die 49ers Offense wird, glaube ich, wirklich unterschätzt. Und die war wirklich sehr, sehr stark. Was man aber auch noch sagen muss, finde ich, zu dem Spiel ist, wie schlecht die Receiver der Packers waren. Also die haben ja ungefähr gleich jeden zweiten Ball durch die Hände fallen lassen. Ich erinnere mich nur an den Ball an Jimmy Graham, den er dann gedroppt hat. Devante Adams hat auch ein, zwei wirklich wichtige Bälle gedroppt. Vor allem bei Third Down war das eine ganz, ganz schwierige Sache. Und so kann man halt dann leider kein Spiel gewinnen.
Ja, natürlich kann man dann kein Spiel gewinnen, wenn eine Receiver nicht den Ball fangen. Müssen wir vielleicht noch erwähnen, Devante Adams hat jetzt erst seinen ersten Ball gefangen. Das ist schon wirklich sehr, sehr überraschend, was dort abgelaufen ist für die Packers, die ja jetzt natürlich ein bisschen angelockt natürlich jetzt daherkommen in der Division, wo du keinen Sieg erlauben darfst, denn die Vikings sitzen hier direkt im Nacken, beide jetzt mit 8-3 mit dabei. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie sie ja in den nächsten Wochen da sich den Kampf um die Division-Krone auf jeden Fall liefern werden. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Lass uns dann vielleicht zu dem nächsten Team kommen, was ähnlich gut ist, wo man auch immer so gedacht hat, hey, wie sind die eigentlich drauf? Können sie das wirklich schaffen, gegen starke Teams zu gewinnen? Die New England Patriots, Moritz. Es war ein knapper Sieg, 13-9. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall über die äußeren Bedingungen sprechen. Sehr kalt, sehr nass. Das war kein schönes Footballspiel, um sich anzuschauen aufgrund der Bedingungen.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich weiß nicht, wie oft das da vorgekommen ist in dem Spiel, dass ein Pass vom Quarterback eigentlich ziemlich gut platziert war und der dann im Receiver irgendwie doch nochmal durch die Hände gerutscht ist. Was auch so ein bisschen das erklärt, warum beispielsweise, ich glaube, bei Julian Edelman ist es echt häufig vorgekommen, gefühlt 12 Targets, 8 Receptions. Da ist echt der ein oder andere Ball ihm irgendwie nachträglich noch durch die Hände durchgerutscht. Und so war es dann halt eben auch. Ich habe viel, vor allem von Dak Prescott, viele interessante Wurftechniken gesehen, die vermutlich auch damit zusammengehangen haben, dass der Ball so nass war. Also da waren viele ganz komische Sidearm-Throws dabei und so. Alles in allem kein besonders schönes Spiel zum Angucken, du hast es schon erwähnt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass beide Seiten noch mehr laufen, als sie es eh schon getan haben, aber mit Sony Michel und Ezekiel Elliott hatten wir zwei Running Backs, die mehr als 20 Carries hatten, oder 20 im Fall von Sony Michel. Ja, alles in allem im Endeffekt ein verdienter Sieg der Patriots, weil die Defense wieder bockstark gehalten hat und die Cowboys, glaube ich, nur einmal in die Red Zone hat kommen lassen, wo sie dann auch nur das Field Goal zugelassen haben. Von daher, ja, im Endeffekt verdient der Sieg für die Patriots. Ich hätte mir ein bisschen, bevor ich jetzt wieder anfange zu ragen über meine Cowboys, ich hätte mir mal wieder ein bisschen kreativeres Playcalling gewünscht, wobei es da heute Ansätze gegeben hat, oder gestern Ansätze gegeben hat. Ja, im Endeffekt ist es halt super bitter, weil die Cowboys jetzt mit 6-5 dastehen und das mit diesem super talentierten Roster und den Ambitionen, die man ja eigentlich vor der Saison gehabt hat. Das Einzige, was dir im Falle der Cowboys halt zugute kommt, ist, dass in der Division auch keiner so richtig gewinnen will. Die Eagles stehen jetzt nämlich mit 5-6 da. Ich denke, die Cowboys werden vermutlich schon die Division gewinnen und in die Playoffs einziehen, aber wenn sich da nicht im Playcalling bisschen was verändert, dann sehe ich da ehrlich gesagt schwarz, was ein tiefes Eindringen in die Playoffs angeht. Die Patriots haben gezeigt, dass sie auch gegen andere Teams, die Playoff-Ambitionen haben, gewinnen können. Starkes Spiel, super Defense. Props dafür.
Lass uns, bevor wir zu uns kommen, noch mal ein bisschen ausführlicher gleich mit den Cowboys beschäftigen, Moritz, da kommst du nicht drum herum. Ich werde nochmal die Patriots nochmal, Moritz, 17. Saison mit 10 plus Siegen, damit den alleinigen Rekord jetzt gehalten. Das ist wirklich eine unfassbare Zahl. Klar, die Offense hat nicht gut funktioniert, das muss man ja, glaube ich, ganz, ganz klar erwähnen, ohne Sanu und auch Philip Dorsett, die beide entsprechend verletzt gefehlt haben, hat man doch auch gemerkt, dass die Offense weiterhin das große Problemfeld bleibt. Sie haben eigentlich von ihrer guten Defense und einem starken Special-Team, das ja auch den geblockten Punt hatte Anfang des Spiels, profitiert, dass sie am Ende dieses Spiel gewinnen konnten.
Ja, auf jeden Fall. Defense hat, wie du es schon erwähnt hast, super gehalten. Zum anderen hast du halt eben mehrere Male gehabt, wo die Special-Teams super abgeliefert haben. Da hat man mit, den Witterungsbedingungen super umgegangen. Weil, also da gab es ein, zwei Punts, die einfach so gut getreten waren, dass im Endeffekt dem Returner der Cowboys durch die Finger gerutscht ist. Man ist super mit den Fehlern umgegangen, die die Cowboys bei den Special Teams gemacht haben, die es halt auch wirklich gab. Erinnert an den Rookie Bryant, der da, ach Gott, diese dumme Flagge zieht bei einem bei einem Punt der Cowboys, der in der eigenen 10-Yard-Linie der Patriots gelandet wäre, der dann aber aufgrund der Flagge zurückgenommen wurde. Da hat man halt eben sehr, sehr gut gearbeitet bei den Patriots. Defense haben wir, glaube ich, schon angesprochen, eine Interception. Dazu eben Ezekiel Elliott ohne Touchdown gehalten, Dak Prescott ohne Touchdown gehalten. Keine großartigen Big Plays zugelassen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, war so ein 40 Yards Catch and Run von Randall Cobb, aber auch der war jetzt nicht irgendwie besonders gefährlich für die Patriots. Also wie gesagt, Defense ganz stark und die Special Teams haben eben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel so ausging, wie es ausging. Gerade bei solchen Witterungsbedingungen sind, glaube ich, die Special Teams mit die wichtigste Unit auf dem Feld, vielleicht sogar die wichtigste, weil da geht es ja auch viel um Ballbesitz und Raumgewinn durch Special Teams.
Ja, auf jeden Fall. Gerade bei schlechten Wettern mussten die Kleinigkeiten richtig machen. Da musst du gucken, dass du eine möglichst gute Field-Position hast. Dafür sind natürlich auch Special Teams und auch entsprechend Defenses auf jeden Fall da. Stefan, kommen wir zu dir. Nach dem Spiel gab es ein bisschen, Jerry Jones hat mal wieder ein bisschen gesprochen, ein bisschen geredet, hat auch das Play-Calling und auch den Coaching-Staff nicht außen vorgenommen vor seiner Kritik. Dadurch, dass der Jason Garretts Vertrag jetzt ausläuft, denkst du, dass da auch jetzt Jerry Jones genau hingucken wird, auch aufgrund der Tatsache, dass man gegen Teams mit Winning Record diese Saison noch kein einziges Spiel gewinnen konnte und dass eigentlich aufgrund des Talents im Roster das schon sehr verwunderlich ist, dass er, wenn nicht Verbesserung einpassiert, dann doch den Stecker ziehen wird bei Garrett?
Hoffentlich.
Also wir haben ja schon Moritz' Meinung gehört. Ich glaube, dass den Cowboys wirklich mal auch ein Change vom Head Coach gut tun würde. Jason Garrett war jetzt wirklich die letzten Jahre auch nicht mehr so das Wahre für die Cowboys. Und wenn jetzt auch noch ein Dak Prescott verlängert werden muss, dann erwartet, glaube ich, Jerry Jones demnächst ein Super Bowl, wenn er schon so viel Geld für einen Ezekiel Elliott und einen Dak Prescott ausgibt. Entschuldigung. Und ich glaube, das wird mit Jason Garrett nicht funktionieren. Und deshalb, glaube ich, ist der am Ende von der Saison weg. Und sie holen sich einen neuen Head Coach.
Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich würde es mir auch eigentlich für die Dallas Cowboys wünschen und auch für Moritz, damit er einen ruhigeren Sonntag erleben kann und sich nicht immer so viel aufregen muss. Das ist nämlich nicht gut für die Gesundheit, wenn man da so viel Stress immer schieben muss. Siehst du, Moritz, so viel Liebe habe ich für dich, dass du dich wohlfühlst, dass du gesund wirst. Vielleicht noch ein komischer oder interessanter Fakt. Mary Cooper hat keinen einzigen Catch gehabt bei 2 Targets. Das war wirklich schon sehr, sehr überraschend, inwieweit die Patriots ihn dort rausgenommen haben und vielleicht auch ein Grund, warum es in der Offense dann nicht zusammenlief, Moritz, dass man den Top-Receiver hat außen vor nehmen können?
Auf jeden Fall. Also erstmal an dieser Stelle dickes Kompliment an Stephon Gilmore. Der hat da wirklich einen super Job gemacht, indem er Mary Cooper aus dem Spiel rausgenommen hat. Und ja, also wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Folgen mal angesprochen, wie krass diese Connection von Dak Prescott zu Amari Cooper ist. Und wenn der wichtigste Receiver, der halt auch diese Crucial Catches macht, hätte er ja auch fast gemacht im vierten Quarter, wurde dann ja aber zurückgenommen, zu Recht, wie ich finde. Wenn der halt aus dem Spiel genommen wird, dann geht dieser Offense halt ganz, ganz viel verloren. Weil weder ein Randall Cobb noch ein Michael Gallup sind gute Receiver, klar, das sind sie auf jeden Fall, aber halt eben keine Substitute im Vergleich zu einem Amari Cooper, der halt jede Route im Route Tree nahezu perfekt laufen kann. Und wenn der dieser Receiver fehlt, der zudem halt eben noch diese krasse Connection mit deinem Quarterback hat, dann gehen dir in der Offense auch so ein bisschen die Optionen aus, weil wenn Amari Cooper auf dem Feld steht, kannst du nicht einen, oder dann ist es für dich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, dann ist es für die Defense schwerer, mehr Männer für den Lauf abzustellen, weil du immer damit rechnen musst, dass halt einfach eine Amari Cooper tief läuft und das Ding tief fängt. Das hängt halt auch viel damit zusammen, ob du jetzt die Safeties nach vorne ziehst und wenn ja, wie weit du sie nach vorne ziehst. Und wenn du halt siehst, dass mit Amari Cooper dieses Spiel einfach nicht funktioniert und Stephon Gilmore ihn so gut im Griff hat, dann nimmt das halt der Offense ganz, ganz viele Möglichkeiten im Playcalling. Von daher war das vielleicht auch einer so der großen Knackpunkte defensiv der Patriots Defense, dass man eben Amari Cooper so krass aus dem Spiel genommen hat.
Ja, das kann mit Sicherheit ein gutes Thema. Muss man mal gucken dann, inwieweit dann die nächsten Gegner der Cowboys ja so stark dann auch Amari Cooper rausnehmen kann, ist ja nicht ganz einfach. Und Stephon Gilmore gehört schon zu einem der Top-Cornerbacks in der Liga. Ich glaube, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Deswegen müssen wir natürlich da mal ein genaues Auge drauf halten, wie auch die Cowboys weiter sich schlagen werden. Die Patriots haben jetzt auch noch zwei, drei wichtige Spiele gegen starke Teams, unter anderem mit den Texans und auch mit den Chiefs, die dort anstehen. Da müssen wir natürlich auch mal genau darauf hinschauen, wie sie sich dort schlagen werden. Auch dann natürlich, wie die Cowboys dann mit Blick auf die Playoffs sich positionieren werden, ob sie dann wirklich den Titel in der Division-Krone holen, denn anders wird es wohl nicht zu den Playoffs werden. Und dann natürlich auch, wie es mit Jason Garrett weitergeht. Aber damit wollen wir uns später beschäftigen, in den nächsten Wochen. Wollen jetzt kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück, uns mit einigen anderen Themen noch zu beschäftigen, unter anderem mit den Jacksonville Jaguars, aber auch noch mit den New Orleans Saints. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, nachdem wir uns mit zwei Top-Spielen schon beschäftigt haben, kommen wir zu einem AFC South Matchup zwischen den Tennessee Titans und den Jacksonville Jaguars. Die Titans ja momentan so richtig auf einem Roll gewesen und auch gegen die Jacksonville Jaguars haben sie bewiesen, dass sie momentan echt gut unterwegs sind, viel Selbstvertrauen besitzen, haben das Spiel gewinnen können, zwar relativ deutlich mit 42-20. Und da müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen, Stefan, der Wechsel auf Quarterback zu Ryan Tannehill, das hat sehr, sehr viel gebracht für die Titans.
Also mit Ryan Tannehill hat die Offense der Titans auf jeden Fall einen Funken Hoffnung bekommen, nachdem das mit Marcus Mariota auch diese Saison wieder ein Tiefschlag war, sage ich mal. 14 von 18 Pässen angebracht, 259 Yards, zwei Touchdowns geworfen. Wirklich sehr, sehr starkes Spiel, vor allem auch 40 Yards bei 7 Carries erlaufen. Also Ryan Tannehill war wirklich sehr, sehr gut, was ich gesehen habe gestern. Hat es auch endlich mal geschafft, dass die Titans Offense gut ausschaut und dass neben Derrick Henry auch noch immer gut ausschaut, wenn man das so sagen kann. Und somit haben sie halt dann auch mal 42 Punkte abgeliefert gegen eigentlich eine Jaguars Defense, die jetzt auch nicht die allerschlechteste ist.
Das stimmt, auf jeden Fall haben sie wirklich starke Arbeit geleistet. Ich denke, Moritz, so der Knackpunkt war Beginn drittes Viertel, oder geht aus der Halbzeit raus. Da, es war sehr, sehr viele Punkte in sehr, sehr kurzer Zeit, die die Titans dort erzielen könnten. 3 Touchdowns innerhalb wirklich sehr, sehr kurzer Zeit, die dann auch wahrscheinlich diesen Sieg dann begünstigt haben. Ich glaube, danach war auch so ein bisschen einfach dieser Wille der Jacksonville Jaguars so ein bisschen gebrochen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Bitter war halt eben noch dieser Fumble zwischendrin bei dem Kick Return. Ich glaube, der hat dann halt, und vor allem, wenn du halt direkt danach einen Touchdown erzielst, der bricht halt so ein bisschen dir dann endgültig das Genick. Bis zur Halbzeit war es halt irgendwie auch so ein kleines Kackspiel, fand ich. Nach der Halbzeit ging es dann schon gut ab. Aber wenn du halt erstmal mit über 20 Punkten vorne bist, dann sollte dir, es sei denn, du bist die Denver Broncos, eigentlich nichts mehr passieren. Von daher, ja, also wie du schon sagst, Anfang der zweiten Hälfte war so ein bisschen der Knackpunkt. Ich würde vielleicht wirklich dieses Fumble als den crucial Moment in diesem Spiel dann ausmachen. Auch davor bist du irgendwie 18 Punkte hinten dran, aber das kann man schon mal an einem guten Tag aufholen, aber wenn du halt eben so dumm dich anstellst, dann da fummelst, dann geht halt auch eben der letzte Rest Momentum verloren und dann kommen halt die Tennessee Titans, die dann innerhalb von einem Play den Touchdown erzielen, Derrick Henry wieder ein super Spiel gemacht und ja, dann war es das für die Jaguars.
Ja, das war's dann wirklich für die Jaguars. Vielleicht noch ein Wort zu Derrick Henry. Ist der erste Spieler seit LaDainian Tomlinson 2006, der innerhalb von 20 Sekunden 2 Touchdowns erzielt hat. Seine beiden Touchdowns, einmal der 74-Yard und dann der zweite nach dem Fumble für 7 Yards innerhalb von 16 Sekunden Spielzeit erzielt. Also jetzt nicht Realzeit, sondern Spielzeit. Hat bisher, ja, wie gesagt, der Damien Tomlinson Woche 10 2006 keiner mehr geschafft. Damals hat er 15 Sekunden dafür gebaut. Also sprich dafür, dass auch wirklich eine außergewöhnliche Geschichte dort gewesen ist und auch da mal wieder bewiesen, Derrick Henry, dass er auch lange Touchdowns erzielen kann. In der dritten Saison in Folge mit dem 70-Yard-Rushing-Touchdown haben auch noch nicht so viele es geschafft, sondern nur Napoleon Kaufmann 97 bis 99 und Robert Smith 97 bis 2000. Also von daher merkt man doch dort auch, ja, das ist wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte, die dort geleistet hat. Und damit natürlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen uns auf die Division gucken, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben, Stefan, sie ist relativ offen. Innerhalb 3 Teams sind innerhalb von einem Spiel, die Texans führen mit 7-4, die Colts und die Tennessee Titans beide mit 6-5, während die Jaguars und Jaguars da jetzt schon raus sind. Das macht es natürlich dann nochmal wirklich sehr, sehr spannend, wer dort am Ende diesen Division-Titel holen wird und dann vielleicht auch in die Wildcard-Round einziehen kann.
Auf jeden Fall, also Houston und Colts haben natürlich die besten Chancen allein dadurch, dass sie halt schon beide 3-1 in der Division stehen und die Tennessee Titans 1-2. Aber wenn ich mir jetzt noch den Schedule der Tennessee Titans anschauen darf, so, dann spielen sie gegen die Colts, gegen die Raiders, gegen die Texans, ja, gegen die Saints und nochmal gegen die Texans. Also ist von dem Restprogramm eigentlich alles gegen die AFC und nur ein Spiel eben gegen die NFC. Ich glaube, da sind eigentlich auch ganz gute Chancen dabei gegen die Colts. Wenn die Raiders so weiterspielen wie gestern gegen die Jets, dann könnte das auch ganz gut ausschauen. Und die zwei Spiele gegen die Texans werden halt wirklich die entscheidenden sein, ob sie es halt dann in die Playoffs schaffen oder nicht.
Genau, daran wird es im Endeffekt liegen, ob man dann wirklich die Playoffs einziehen kann. Moritz, vielleicht ein Wort zu die Jacksonville Jaguars. Wieder jetzt klar verloren. Es kam jetzt die Info, dass auf jeden Fall Nick Foles weiterhin Quarterback spielen wird. Fand ich auch die richtige Entscheidung. Inwieweit glaubst du aber, dass das für das Coaching-Staff und Doug Marrone jetzt die letzte Saison sein wird? Weil man sieht wieder keinen wirklichen Fortschritt im Team.
Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es die letzte Saison von Doug Marrone wird. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal bei uns im Podcast gesagt, Doug Marrone ist für mich das personifizierte Beispiel von so einem Black Monday-Kandidaten.
Das war in unserer ja. Hot-Tech-Sendung, ja, genau.
Ja, also die Jacksonville Jaguars haben, glaube ich, ein kleines Problem mit der Erwartungshaltung. Das Schlechteste, was denen in den letzten paar Jahren passiert ist, war diese eine gute Saison, als sie bis ins AFC Championship Game gekommen sind und das ja sogar fast gewonnen hätten, wenn da jetzt nicht ein Fumble zurückgecallt worden wäre, das keins war, ist ja egal. Auf jeden Fall war das so ein bisschen das Problem für die Jacksonville Jaguars, weil die Erwartungshaltung in den darauffolgenden Saisons war eigentlich immer, das zu wiederholen. Dann hast du halt eben diese Saxonville-Geschichte mit dieser super Defensive Line, aber wenn es halt außenrum nicht stimmt, dann stimmt's nicht. Und die Jaguars versuchen in den letzten paar Jahren irgendwie krampfhaft das zu replizieren, was sie damals geschafft haben, und treffen dabei viele falsche Entscheidungen. Die letzte davon war meiner Meinung nach Nick Foles, der sehr, sehr viel Geld dafür kassiert, dass er bestenfalls ein durchschnittlicher NFL-Quarterback ist, der ähnlich wie die Jacksonville Jaguars ein bis zwei große Hochs hatte, von denen er bis heute zehrt. Deshalb, ja, wurden da viele Fehlentscheidungen getroffen. Dazu kommt halt eben auch noch, dass der Coaching-Staff vielleicht auch nicht die hundertprozentig richtigen Entscheidungen trifft. Wenn ich mir angucke, dass mein Quarterback 48 Mal geworfen hat, davon allerdings nur 272 Yards und kein Touchdown bei rumgekommen ist, dann spricht das auch schon Bände übers Playcalling. Dazu hast du Leonard Fournette, der eigentlich auch immer mit total überzogenen Erwartungen begrüßt wird. Und so subsumiert sich das alles bei den Jacksonville Jaguars ein bisschen. Und wie gesagt, also ich kann mir nur vorstellen, dass die Jaguars jetzt einen absoluten Neustart hinlegen müssen, zumindest was das Coaching-Personal anbetrifft. Allerdings vielleicht auch der ein oder andere Spieler. Deshalb, ja, auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jacksonville Jaguars in die nächste Saison mit demselben Coaching-Staff gehen, und wenn sie es doch tun würden, wäre es auf jeden Fall fahrlässig.
Genau, ich denke, kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch mal im Front Office aufgeräumt wird, denn da wurden auch nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen jetzt in den letzten Jahren, deswegen gucken wir da mal genau drauf, was dann nach der Saison bei den Jacksonville Jaguars passieren wird, in welcher Position sie dann auch in den Draft gehen werden. Das kann vielleicht auch noch eine sehr, sehr spannende Geschichte dort sein. Ja, das war es dann soweit zu dem Spiel. Wollen uns zu einem neuen Spiel zuwenden, einem weiteren Spiel zwischen zwei absoluten Top-Mannschaften, den Philadelphia Eagles und den Seattle Seahawks. Die Eagles ein bisschen zu enttäuschen dieses Jahr, haben auch wieder nicht gewinnen können daheim gegen die Seahawks. Am Ende 9-17 aus ihrer Sicht. Damit stehen die Seahawks weiterhin bei 9-2, wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Moritz, beziehungsweise Stefan, war kein schönes Spiel. Auch da muss man zugeben, da gab es auch einige Miskus auf beiden Seiten. Dennoch, die Seahawks gewinnen dieses Spiel, und das spricht wirklich dafür, dass du, auch wenn du nicht gut spielst, am Ende trotzdem so ein Spiel gewinnen kannst.
Ich meine, die Ugly Wins sind eigentlich immer die allerwichtigsten.
Genau.
Weil, wenn man so ein Spiel verliert, ist es um einiges frustrierender, wie ein anderes Spiel zu verlieren. Also wirklich ein Spiel, wo man hart kämpfen muss, wo man wirklich mal, was vielleicht nicht schön ist, aber am Ende steht man halt 9-2 und hat wirklich sehr, sehr gute Chancen auf die Playoffs. Und lieber gewinne ich hässlich, als dass ich wie die Falcons jede Woche einen Haufen Punkte aufs Board bringe und dann trotzdem verliere, weil die Defense einfach kacke ist. Deshalb alles richtig gemacht, Seahawks in dem Spiel.
Ja, am Ende alles richtig gemacht, hatten einen soliden Quarterback, Russell Wilson, 13 von 25, war jetzt nicht viel, 200 Yards Passing, ein Touchdown, eine Interception, wie gesagt, nicht das beste Spiel insgesamt gehabt, dafür aber einen starken Rusher, Penny, 14 Carries, 129 Yards, ein Average von 9,2, ganz, ganz wichtig, zudem dann Touchdown waren mit dabei gewesen. Also von daher, da lief es da wirklich sehr gut zusammen. Kommen wir mal zu den Eagles, dem direkten Konkurrenten in der Division der Dallas Cowboys. Ich denke, wenn wir uns das mal angucken, es gibt einige Ähnlichkeiten vielleicht zwischen den beiden Teams, Moritz. Beides mit höheren Erwartungen gestartet. Bei den Eagles natürlich viel Verletzungspech mit dabei, gerade im Receiving Core. Aber auch da gibt es zumindest Kritik am Quarterback. Carson Wentz am Ende zwar 33 von 45 angebracht, 256, ein Touchdown, zwei Interceptions. Aber auch da, zumindest bei der Fanbase, einige Fragezeichen, ob er doch wirklich die richtige Entscheidung ist und ob er das Team langfristig so weit nach vorne führen kann.
Ja, das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil es ist nicht allzu lange her, als wir darüber debattiert haben, ob Carson Wentz ein MVP-Kandidat ist, und das sind zwei aufeinanderfolgenden Saisons. Hat er halt eben auch mit starken Verletzungsproblemen zu kämpfen, und da ist es halt auch nicht einfach, dann direkt wieder da anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Ich denke, dass Carson Wentz die Zukunft der Eagles ist, nicht weil ich als Cowboys-Fan hoffe, dass die Eagles mit einem schwachen Quarterback in ihre Zukunft gehen, sondern weil ich tatsächlich glaube, dass Carson Wentz wirklich ein super Quarterback ist, der halt eben aktuell einfach formtief hat. Ich denke allerdings, das ist bei jungen Sportlern ganz normal. Also wenn man da sportpsychologisch rangeht, dann ist es normal, dass man mit 28, 29 erreicht man den Peak seiner sportlichen Leistungsfähigkeit mental. Wenn auf dem Weg dorthin oder in den Jahren davor, ist es vollkommen normal, starke Schwankungen in seiner sportlichen Leistungsfähigkeit zu haben. Und Carson Wentz ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 25 oder 26 Jahre alt, 27 Jahre alt ist er. Das heißt, man muss damit rechnen, dass er halt einfach noch nicht so konstant, so stabil spielen kann, wie beispielsweise ein Quarterback wie Russell Wilson, der jetzt in seinen Anfang 30 ist. Dazu muss man sagen, er hat viele Spiele verpasst jetzt in seiner Laufbahn und ja, musste viele Verletzungen mitmachen. Deswegen, mit meinem Plädoyer für Carson Wentz will ich eigentlich nur ausdrücken, dass ich der Meinung bin, dass er wirklich ein ausgezeichneter Quarterback ist. Und ich glaube nicht, dass, wenn man sich jetzt gegen ihn entscheidet, dass man so schnell einen Quarterback findet mit einer ähnlichen Leistungsfähigkeit wie ein Carson Wentz. Ja, allerdings glaube ich trotzdem, dass sich die Eagles die Saison deutlich anders vorgestellt hatten. Ich hatte auch so ein bisschen drauf gehofft, dass die Eagles und die Cowboys sich so ein hitziges Kopf-an-Kopf-Rennen liefern um die Krone in der NFC East. Allerdings fühlt sich's im Moment eher wie ein Schneckenrennen an. Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich die Eagles eigentlich immer noch als sehr, sehr gutes Team einschätze, das man erstmal schlagen muss. Allerdings würde ich da auch nicht alles auf Carson Wentz abladen, wie es teilweise in den sozialen Netzwerken getan wird.
Finde ich auch teilweise ein bisschen zu einfach. Denn wenn man mal guckt, Receiver sind so das große Thema. Klar, mit Zach Ertz einen überragenden Tight End. Wenn wir uns das angucken, er hat jetzt die 500 Receptions überschritten in 102 Spielen, unglaublich schnell. Also pro Spiel knapp 5 Receptions gehabt. Nach Kellen Winslow, der zweitschnellste Tight End, der diese Marke erreicht hat. Winslow hat ein Spiel weniger gebraucht. Das spricht wirklich dafür, dass Ertz ein absoluter Top-Tight End als einer der besten All-Time werden wird. Das ist, glaube ich, gar keine Diskussion mehr. Ich finde dann teilweise aber, Stefan, was dann so ein bisschen zu kurz kommt, dass so ein bisschen Unterstützung fehlt. Das Running Game der Eagles ist irgendwie noch nicht so vorhanden. Du hast, wie gesagt, zwei Receiver, die fehlen mit DeSean Jackson und Alshon Jeffrey, die ja auch beide sehr, sehr erfahren sind. Und dahinter fehlt also ein bisschen die Tiefe, wenn man es auch die Zahlen beweisen, dass ja einer der schlechtesten Receiver-Korb von den Wide-Receivern her in der ganzen Liga. Das macht alles natürlich für einen jungen Quarterback das Ganze nicht einfach.
Also in diesem Spiel sind ja sogar drei Starting Wide Receiver haben gefehlt. DeSean Jackson, Alshon Jeffrey und Nelson Agholor. DeSean Jackson und Alshon Jeffrey ist ja auch nicht die erste Woche, wo sie fehlen. Das tut natürlich einem Quarterback auch weh, wenn einfach zum Beispiel mit DeSean Jackson brutaler Deep Threat nicht da ist und mit Alshon Jeffrey wirklich ein körperlich physisch brutaler Wide Receiver auch nicht da ist. Dann haben wir schon gesagt, ist das Running Game mal wieder schlecht. Und Jordan Howard ist verletzt. Jetzt haben sie ja Jay Ajayi wieder geholt. Mal schauen, wie das wieder so ist. Dann ist natürlich auch die O-Line dieses Jahr wieder ein Problem. Lane Johnson, der Right Tackle, hat leider gefehlt. Im ersten Quarter ist Brandon Brooks, der Right Guard, dann rausgegangen. Andrew Dillard, der First-Round-Pick, haben sie dann eingewechselt für ihn. Der ist dann zur Halbzeit wieder gebencht worden. Also Carson Wentz hat diese Saison wirklich gar nicht leicht und das ist wirklich auch ein Grund, warum er vielleicht nicht so performt, wie er sollte. Und ich finde einfach, da sind die Philly-Fans wieder typisch Philly-Fans und einfach wieder viel zu früh, viel zu emotional. Und die sollten einfach mal sachlich auf Carson Wentz schauen und sehen, dass der gute Herr einfach gar keine Unterstützung hat. Das ist es so leider. Und deshalb überhaupt nicht abliefern kann, wie er eigentlich könnte.
Ja, ich denke, das passt gut zum Wort zum Sonntag, um das Ganze mal ein bisschen differenziert darzustellen. Ich denke, manchmal habe ich so das Gefühl, dass sich die Eagles-Fans zu sehr auf Nick Foles freuen würden, dass er wieder der Quarterback sein wird, obwohl man auch ganz klar sieht, dass Nick Foles mehr ein Kind des Systems war, als er wirklich richtig gut gewesen ist und ein Team langfristig führen kann. Aber hey, das muss man, glaube ich, dir manchmal immer wieder vor Augen führen. Ja, das war es jetzt soweit zu dem Spiel. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück. Haben noch ein Spiel vor uns und natürlich auch noch zwei Fragen, die uns gestellt habt. Deswegen unbedingt dranbleiben hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlhoff, bei mir sieht man noch Stefan Reichel und Moritz May und wir wollen uns jetzt dem letzten Spiel zuwenden, was wir uns für heute rausgesucht haben und wollen das Blick werfen auf wieder ein Division Matchup in der AFC South, in der NFC South diesmal zwischen den New Orleans Saints und den Carolina Panthers. Am Ende, Stefan, gewinnt die Saints denkbar knapp, nachdem sie eigentlich schon relativ gut aussahen, relativ schnell in Führung gegangen sind, haben sie sich da noch bisschen hinten raus abkochen lassen und auch lassen ein bisschen so die Souveränität vermissen, würde ich es mal nennen.
Also die Saints sind bei weitem nicht mehr so souverän, wie sie es eigentlich sein sollten. Die Panthers waren wirklich anfangs nicht stark. Christian McCaffrey ist ein bisschen aufgetaut, aber eigentlich hat es von Anfang an nach einem lockeren Sieg für die Saints ausgeschaut, was es ja am Ende dann doch nicht war. Ich meine, es ist ja bis ganz kurz vom Ende 31-31 gestanden. Und dann ist halt das entscheidende Field Goal von Villats gekommen, mit dem sie dann 34-31 gewonnen haben. Aber irgendwie fehlt mir bei den Saints die Souveränität. Das hat schon angefangen bei der überraschenden Niederlage gegen die Falcons, wo sie ja wirklich ganz schlecht ausgeschaut haben. Und ja, bisschen überraschend für mich allgemein, weil ich meine, Verletzungssorgen sind eigentlich keine da. Und Drew Brees ist ja auch wieder zurück. Was da jetzt bei den Saints zurzeit so ein bisschen schief läuft.
Ja, ich denke, das ist mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten, denn es denke ich mal wieder so ein offensives Breakout-Game. Moritz, das hat man ja in den letzten Wochen nicht so gesehen von den New Orleans Saints, die sich offensiv doch teilweise sehr, sehr schwer getan haben. Jetzt gute Receiver gehabt mit Jared Cook, der knapp die 100-Yard-Marke verpasst hat. Mike Kümmel hat sie mal wieder gebrochen, überragend mal wieder geschafft. Auch Drew Brees mit 30 von 39, 311 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. Eigentlich ein gutes Spiel. Also von daher, offensiv kann man eigentlich gar nicht so viele negative Punkte sehen. Vielleicht Alvin Kamara.
Ja, Alvin Kamara blieb echt in der Partie ein bisschen auf Strecke. Allerdings, wenn man sich die Stats anguckt, 11 Carries, 54 Yards, das ist fast ein Schnitt von 5 Yards per Carry. Dazu noch 9 Receptions, also ich glaube, es ist zu viel, sich darüber zu beschweren, dass er irgendwie nicht abliefert oder so, sondern er bekommt halt einfach irgendwie nicht die Carries, die er haben muss. Latavius Murray dagegen recht stark unterwegs gewesen, einen Touchdown gemacht. Ja, allerdings würde ich jetzt nicht irgendwie an Alvin Kamara oder so festmachen, dass die Saints gerade so eine kleine schwache Durststrecke durchleben, auch wenn das auch ein bisschen zu viel gesagt ist über ein Team, das mittlerweile 9-2 steht. Also das ist immer noch Top 5 in der NFL. Dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ja, aber es stimmt schon, dass irgendwie gegen Ende der Partie es spannender gemacht wurde, als es hätte sein müssen. Als es dann zwischendrin irgendwie, ich glaube, 31-31 stand, habe ich auch kurz überlegt, oh shit, das wäre halt ultra bitter für die Saints, wenn sie das jetzt verlieren können, weil das kann halt eben auch nochmal so ein später Turning Point in der Season werden. Sie haben es jetzt über die Bühne gebracht und ich denke, das kann für die Moral nur förderlich sein. Wir hatten es vorhin mal bei den Seahawks, dass Ugly Wins meistens halt irgendwie die wichtigen sind. Und auch in dem Fall war das halt ein super wichtiger Sieg für die Saints, weil wenn du das jetzt noch verlierst, dann kann das in deiner Saison so ein großer Knacks geben, zusammen mit dem Falcons-Spiel, von dem du dich vielleicht so schnell nicht erholst, wenn es dann in Richtung Playoffs geht. Von daher war es ganz, ganz wichtig für die Saints, dass sie das jetzt noch gewonnen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Dann gerade für die Moral war es sehr, sehr wichtig, dass man dieses Spiel gewinnen konnte, weil in der Niederlage hätte es vielleicht dann nochmal sehr spannend werden können. Hätte vielleicht wirklich noch die eigentlich bis dahin gute Saison so ein bisschen verspielen können. Kommen wir dann vielleicht ein bisschen zu den Panthers rüber. Denn die haben wirklich Moral bewiesen, Stefan. Das muss man ja, glaube ich, ganz, ganz klar so sagen, um sich so zurückzukämpfen, nachdem es in den letzten Wochen auch so gar nicht zusammenlief. Auch Kyle Allen hat ja auch keine guten Spiele in den letzten Spielen abgerissen. Diesmal keine Interception mal wieder geworfen, einen Schritt nach vorne gemacht. Dann ist es ein bisschen bitter, dass dann Joe Sly, der eigentlich gute Rookie-Kicker, das Ding daneben schießt aus einer relativ kurzen Distanz. Damit war eigentlich so nicht zu rechnen.
Also klar, also wenn der Athenas wirklich, wie viele Yards waren es? 20?
28.
28 Yards. Das sollte eigentlich auch jeder College-Kicker hinbekommen und eigentlich auch die meisten Kicker in der Highschool.
Zumal auch in einem Dome, das kommt noch dazu.
Das kommt natürlich auch noch dazu, also keine Wettereinflüsse. Den musst du machen als NFL-Kicker. Das ist so hart, wie es klingt. Das ist einfach eine Routine, den musst du einfach routiniert machen. Und dann gewinnst du halt 34-31 und bist halt dann, sagen wir mal, der Held und so bist halt jetzt mal eher ein bisschen am, ja. Ist immer ganz schwierig für einen Kicker. Ich glaube, dass Kicker wirklich so eine der Positionen ist, wo man mit der Mentalität wirklich zu kämpfen hat, wenn es einmal nicht funktioniert. Ich erinnere da nur an den Robert Aguayo, der ein Second-Round-Pick war für die Bucks und der es wirklich nie hinbekommen hat. Obwohl er im College, ich glaube, kein einziges Field Goal verschossen hat. Aber so ist es natürlich jetzt auch für die Panthers und ihre Moral wirklich, ja, ein Tritt in die Magengrube, würde ich sagen, wenn man so stark zurückkommt, wirklich ein starkes Spiel zeigt, der Quarterback wieder funktioniert, das Receiving Game mit einem DJ Moore ganz stark ist und dann verliert man es am Ende eben so knapp, nur weil halt der Kicker das Field Goal verhaut. Und ja, jetzt steht man 5-6 und ich meine, Playoff-Chancen sind eigentlich gleich 0 in so einer starken NFC und somit ist eigentlich die Saison auch schon wieder ganz, ja, einigermaßen gelaufen für die Panthers. Und ja, vor allem gegen einen Division-Rival wie die Saints wäre natürlich noch schöner, wenn man mal wieder gewinnt.
Genau. Oder noch so ein Comeback-Sieg, dann noch in New Orleans, das wäre mit Sicherheit doppelt, dreifach süß gewesen, wenn man diesen Sieg hätte sich holen können. So hat es am Ende dann ganz, ganz knapp nicht funktioniert. Die Diskussion hat dann auch noch eine Pass-Interference-Flagge gesorgt. Kurz vor Schluss, 2 Minuten vor Schluss wurde sie gecallt. Dort wurde in das entsprechende Flagge geworfen von Ron Rivera, der dort den Call übertornt haben wollte. Er hat Recht bekommen in diesem Fall. Also man sieht auch Pass-Interference-Challenges, die funktionieren doch auch. Aber das hat dann für Sean Payton für Frust gesorgt. Moritz, kann man verstehen, weil man es nicht gegen sich haben möchte. Dennoch finde ich, dass er sich da ein bisschen übertrieben hat, weil er war einer, der das gefordert hat und dann musste er dann auch mit den negativen Konsequenzen leben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann verstehen, dass da eine gewisse Emotionalität mitschwappt, aber das fand ich dann halt eben drüber, genau aus dem Grund, wie du es jetzt gerade angeführt hast. Ja, aber ich glaube, arg viel mehr gibt es dazu jetzt auch nicht zu sagen, nee. Weil es war halt einfach dämlich. Also ja. Wieso, also ja, muss man nicht zwingend verstehen.
Nee, muss man auf jeden Fall nicht verstehen. Wenn man sowas fordert, muss man damit auch leben, dass man auch mal was gegen einen gecallt wird und nicht nur immer für einen. Das ist einfach nur normales normale Leben. Stefan, wir haben zwei Fragen bekommen, mit denen wir uns auf jeden Fall beschäftigen wollen. Fangen wir mit der ersten Frage an, die auch ein bisschen für uns für Versuchung gesorgt hat. Und zwar hat Kafka 1337 uns auf Twitter gefragt, was waren das für Buttons, die bei New England Patriots auf den Jacken getragen wurden? Für uns scheinbar kannst du nur eine Sache damit zu tun haben, oder?
Also von Week 10 bis zu Week 12 ist immer NFL Salute to Service, wo also die NFL den Veteranen sozusagen der US-Armee gedenkt und die sozusagen honoriert für ihre Einsätze. Wir haben so erkannt, dass da wahrscheinlich verstorbene Veteranen aus verschiedensten Kriegen abgebildet sind. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch von Julio Jones und den Falcons allgemein, die auf ihren Jerseys die Dogmark-Nummern, also die Ketten, die ja die ganzen Soldaten tragen, damit sie nach ihrem Tod sozusagen noch identifiziert werden können, die sozusagen eingraviert oder eingesteckt hatten. Und so haben halt wahrscheinlich dann die Patriots durch die Fotos oder die Gesichter der Veteranen auf den Jacken diese honoriert und gewertschätzt.
Genau, das davon, wovon wir ausgehen, haben es auch bei den Detroit Lions gesehen vor zwei Wochen, hast du dich daran erinnern, Stefan. Deswegen ist es das unsere Erklärung dann dazu. Und eine sehr spannendere Frage, die ich finde, denn das Thema haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen heute. Das Thema der Pittsburgh Steelers, und zwar hat uns Auguri Analytics auf Twitter gefragt, welchen Draftpick investieren die Steelers 2020 in Vegas für einen Quarterback? Kaiser, Gone, Rudolph und Hodges sind ja Silvester-Raketen, Puff-Puff, oder doch lieber FA und Wolle Rosen kaufen?
War die Frage an mich?
Nee, die waren Moritz.
Ach so, dann hättest du meinen Namen dabei nennen sollen.
Habe ich das
nicht genannt? Nein.
Okay.
Gute Frage. Wir hatten es vorhin außerhalb der Aufnahme schon mal drüber. Im Endeffekt kannst du frühestens den Second-Round-Pick investieren für einen Quarterback, da du ja deinen First-Round-Pick schon ausgegeben hast für Minka Fitzpatrick. Deshalb wird es halt eben schwierig, dass man sich jetzt für einen Quarterback entscheidet, im Draft zu holen, weil du hast ja halt eben auch noch Mason Rudolph im Roster, der ja ebenfalls nur ein Second-Round-Pick war. Letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, der war in der Draft-Class von Baker Mayfield und Sam Darnold. Ansonsten Free Agency. Wüsste jetzt nicht, welcher Quarterback diese Saison auf den Free Agency-Markt kommt. Ich denke auch nicht, dass man sich mit Josh Rosen verstärkt, weil ich glaube nicht, dass Josh Rosen so ein arger Qualitätsunterschied zu Mason Rudolph ist. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass die Steelers auch die nächste Saison, auch wenn sie ihn jetzt eben gebencht haben in der Partie, mit Mason Rudolph angehen. Also ich vermute nicht, dass wir Big Ben nochmal auf einem NFL-Platz sehen. Und ich denke mal, dass man nächste Saison mit Mason Rudolph ins Rennen geht, weil du halt eben auch einen Second-Round-Pick in ihn investiert hast. Und wenn du einen Second-Round-Pick investierst, was ja doch schon ein sehr hoher Pick ist, dann gibst du wahrscheinlich auch nicht ein Jahr später den Spieler auf. Ansonsten bleibt er eigentlich nur übrig für vielleicht einen der überraschenden Quarterbacks diese Saison zu traden, was ich halt aber auch nicht glaube, dass die Steelers sich mit beispielsweise einem Allen von den Panthers oder mit einem Garner Minshew über Trade verbessern oder verstärken. Das habe ich auch schon gelesen, dass es da anscheinend Bestrebungen gibt. Das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, man nimmt eine Saison nochmal hin, tankt gegebenenfalls und ja, holt sich dann im Jahr drauf einen Quarterback oder das Experiment Rudolph funktioniert halt.
Ja, ich bin gespannt. Ich auch denke, Quarterback ist halt aufgrund der aufgrund, dass du den First-Round-Pick weggegeben hast, um Minka Fitzpatrick zu holen, natürlich entsprechend weg. Deswegen wird es schwierig, im zweiten Runde noch einen guten Quarterback zu finden. Vielleicht hast du wirklich einen Glückstreffer, wie es andere geschafft haben, wie den Dak Prescott, wie den Russell Wilson oder aber auch Tom Brady, die alle nicht hochgegangen sind im Draft. Das kann eventuell passieren. Das wissen wir natürlich vorher nicht, das muss man natürlich entsprechend abwarten. Vielleicht noch ein, zwei Quarterback-Namen auf der Free Agency, die man vielleicht reinwerfen kann in den Raum, Stefan. Teddy Bridgewater, Jameis Winston, Marcus Mariota. Sollten die Steelers einen dieser drei Namen holen?
Also bei Teddy glaube ich, ist unwahrscheinlich, dass er von den Saints weggeht. Weil es kommt darauf an, zu welchem Preis. Also wenn Marcus Mariota und Jameis Winston viel verlangen, dann würde ich sie auf keinen Fall holen, weil beide unter der Durchschnitt für mich sind. Ich glaube wirklich, dass sie vielleicht schauen, dass sie in der zweiten Runde noch jemand bekommen. Jake Fromm könnte noch frei sein oder ein Jordan Love von Utah State. Aber von den drei, die du genannt hast, glaube ich, holen sie sich keinen. Und wenn, dann wäre es eine absolute Verzweiflungstat.
Ja, das schauen wir mal, was die Pittsburgh Steelers im Sommer 2020 tun werden oder im Frühjahr 2020 mit ihrem Quarterback-Situation. Wie gesagt, Devin Hodges könnte gut sein, dass er jetzt in den nächsten ein paar Spielen startet, weil der Mason Rudolph entsprechend gebencht wurde. Sind wir mal sehr gespannt darauf, wie es dort weitergeht, denn die Steelers sind hier immer noch in Playoff-Contention nach dem Sieg über die Pittsburghs, über die Cincinnati Bengals, nachdem es kein schöner Sieg war, aber es war entsprechend der Sieg. Deswegen gucken wir natürlich da genau drauf, sind jetzt am Ende unserer Aufnahme angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal 5 Sterne da lassen bei Apple Podcast, da gerne eine Rezension da lassen. Auch gerade, was euch vielleicht da nicht so gefallen hat, wo wir noch arbeiten können, doch gerne mal Themen ansprechen. Und dann solltet ihr natürlich auch uns folgen auf Facebook, Twitter unter dem Handle InterceptionFT. Dort auch gerne Fragen stellen. Jeden Montag bis 21 Uhr ist das möglich. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Interception, dem Football Talk, auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception. Touchdown. Der Football Talk auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, 2 Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.